genau, die sechs Phasen eines Projekts, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Begeisterung, Ernüchterung, Panik, Suche nach Schuldigen, Bestrafung von Unschuldigen, Auszeichnung von Unbeteiligten. Ne? Also so, also hier spricht jemand, der irgendwie mit seinem Management nicht so zufrieden ist. Jemand, der scharf beobachtet hat und irgendwie gemerkt, also bei einem Projekt, wo er mitgearbeitet hat, hat er sich hinterher vielleicht mächtig geärgert, da ist eine Menge nicht gut gelaufen. Begeisterung, Ernüchterung, Panik, ne, das kennt man am Anfang, ein neues Projekt, jedem Neuen wohnt ein Zauber inne, es ist Begeisterung da und man trägt sich auf Listen ein für Ostergärten oder irgend sowas. Dann gibt es die Ernüchterung, man schaut in Termine und man stellt fest, oh, da liegt alles mögliche Berufliche in dem Zeitfenster, aber du hast dich eingetragen und die Liste ist abgehängt und dann bricht die Panik aus, wie kann ich das schaffen? Dann wird nach Schuldigen gesucht. Genau, Unschuldige werden bestraft, bei irgendjemandem landet der Ärger und am Ende werden Unbeteiligte ausgezeichnet. Also bei unseren Projekten in der Gemeinde läuft das alles ganz anders, also ganz reibungsfrei. Aber ihr kennt sowas vielleicht aus dem beruflichen Kontext, genau. Aber das kennen wir bestimmt alle, dass wir mal gedacht haben, hä, wieso wird der jetzt irgendwie belobhudelt und der arme Kerl, der hat sich so eingesetzt und das wird überhaupt nicht gesehen. Das kennen wir alle. Meistens, wenn irgendwas eben schief gegangen ist, irgendein Projekt wirklich vor die Wand gefahren ist, wenn das Kind erstmal in den Brunnen gefallen ist, dann geht uns sowas durch den Kopf. Genau. Kleine Anmerkung, Phase 6, Auszeichnung von Unbeteiligten. Wenn jemand ausgezeichnet wird, dann kann es nicht ganz so schlimm sein. Irgendwas muss dann doch geklappt haben. Genau, aus demselben Herzen kommt eine Art Organigramm, das ich mal gefunden habe. Genau, nächstes Bild. Kennt ihr vielleicht auch, ist so ein Postkartenmotiv. Also da sind in der Mitte ist eine Person, die schuftet, die gräbt im Graben, sitzt im Loch. Und da sind lauter Fachleute drumherum. Ein Human Resource Manager, ein Marketing Manager, ein Logistic Manager, ein IT Manager, ein Communication Manager, ein Internal Supervisor und so weiter. Also das bildet auch so ein bisschen das Lebensgefühl in unserer Arbeitswelt ab, vor allen Dingen in größeren Unternehmen. Ne? Alles wird irgendwie optimiert und überall sind Berater unterwegs und man muss alles genau dokumentieren, was man macht. Und man hat am Ende das Gefühl, man schuftet und es sind irgendwie lauter Fachleute unterwegs. Man fragt sich ein bisschen, was machen die außer zu kontrollieren. Also das ist so ein bisschen dasselbe Empfinden, was viele von uns kennen. Ich bin Teil irgendwie eines Systems und ich reiß mir den Allerwertesten auf und werde dafür auch noch irgendwie mit Argusaugen beobachtet. Die andere Perspektive, also in der Chefetage, da ist man vielleicht jetzt nächstes Bild, da hat man eher so diese Meinung, ist ein bisschen verschwommen das Bild, also man sieht Kühe, die in Reihe laufen und darunter der Appell, wenn die Kühe das können, warum schafft ihr das nicht? Also das ist manchmal so eher in bei Leuten, die leiten, bei Menschen, die ein Pfadfinderteam von über 15 Personen haben oder einen Rangerstamm von über 100 Personen, die kennen solche Gefühle. Wenn die Kühe das können, warum schafft ihr das nicht? Na, manchmal, wer leitet, der hat manchmal diesen Schmerz oder diese Frustration, dass manchmal Menschen sich wie bewegliche Hindernisse bewegen und sogar eigene Meinungen haben und eigene Standpunkte und eigene Vektoren einbringen. Und da ist manchmal dieser Schmerz da oder auch manchmal diese Ungeduld. Genau. Also manchmal so bei dem einen oder anderen Projekt ist egal, ob man jetzt eher so sich in der Hierarchie unten ansiedelt oder oben ansiedelt. Es läuft nicht immer alles rund. Das hat ein bisschen mit der Jahreslosung zu tun. Ich glaube, hilft meinem Unglauben. Da steckt ein Widerspruch drin, ein Paradox. Ich glaube, hilft meinem Unglauben. Und auf der einen Seite ist da, wenn wir uns den Bericht anschauen, das werden wir jetzt gleich zusammen machen, den Bericht, in den das rein gehört, dann ist das eigentlich ein erstaunlicher Bericht über ein Wunder, das Gott getan hat. Also wir können in diesem Bericht lernen, da ist tatsächlich Glaube da und dieser Glaube führt zu einer Heilung, zu einem Heilungswunder, zur Befreiung eines belasteten Menschen. Also eigentlich so vom Ende der Geschichte her ist das ein starkes Zeugnis für einen Glauben, der Wunder wirkt. Auf der anderen Seite ist da auch in diesem Bericht Unglaube präsent. In der Einheitsübersetzung wird dieser Abschnitt, den wir gleich so inhaltlich durchgehen werden, der ist überschrieben mit die erfolglosen Jünger. Ja. Also die kommen dann nicht so gut bei weg. Eigentlich kommt kaum jemand gut weg in dem Bericht. Genau. Also es wimmelt eigentlich in diesem Bericht von Frustration, von Dünnhäutigkeiten, von Nervkram. Und mittendrin steht dieser Vers, der unsere Jahreslosung geworden ist. Da verdichtet sich, das sind so 15, 16 Verse, ist ein etwas längerer Abschnitt, etwas längerer Bericht über das, was Jesus getan hat. Und in der Mitte steckt genau dieses Wort, und das fasst eigentlich diesen ganzen Bericht zusammen. Da ist Glaube da, da ist Unglaube da, und es ist eigentlich eine furchtbar nervenaufreibende, umkämpfte Situation. Es geht eben in diesem Abschnitt, in diesem Wunderbericht, geht es nicht um ein Projekt, sondern es geht um einen Menschen, ein Kind, das, wenn man so will, tatsächlich in den Brunnen gefallen ist. Ein Kind, das sprachlos ist, das Anfälle hat, das Schaum vor dem Mund hat. Also Leute mit so diagnostischem Blick, die vermuten, dass das hier um Epilepsie geht, um eine bestimmte Krankheit. Auf der anderen Seite wird ausdrücklich, da kann kein Zweifel bestehen, von einer dämonischen Komponente gesprochen. Denn merkwürdigerweise hat dieser, vielleicht war es tatsächlich ein epileptisches Kind oder vielleicht auch ein inzwischen epileptischer Erwachsener, wir wissen nicht ganz genau, wie alt diese Person ist. Wir wissen nur, dass sie ein Sohn ist und dass der Vater eine Rolle spielt, aber es ist durchaus denkbar, dass diese Person vielleicht schon ein Heranwachsender ist. Sie hat die Tendenz zur Selbstzerstörung, also sie hat diese Anfälle in der Nähe von Feuer und Wasser. Und die Familie hat seit Jahren ständig diesen Schatten im Leben und dieses Kind erst recht. Das sind diese Anfälle, dieser Kontrollverlust, diese Sprachlosigkeit des Kindes und dieser sprachlose Schmerz der ganzen Familie. Ständig dieser Schatten, ständig die Sorge, ständig der Betreuungsbedarf. Ständig muss da jemand da sein. Man weiß nicht, wann ein Anfall passiert und ob nicht dann Lebensgefahr besteht. Genau, am Ende siegt der Glaube, am Ende steht eine Heilung da, eine Befreiung dieses Jungen. Und wir werden jetzt diesen Bericht so inhaltlich durchgehen unter der Fragestellung, was sind die Zutaten eines Glaubens, der Wunder wirkt? Was sind eigentlich die Zutaten dieses Glaubens, der Wunder wirkt? Oder man könnte auch fragen, in was für einem Klima entsteht dieser Glaube, der so starke Wirkungen hat? Dieser Glaube an Jesus, der diese Kraft freisetzt, dass ein gebundener Mensch, dem niemand helfen konnte, Befreiung erfährt. Also Pflanzen brauchen das richtige Klima. Jesus sagt einmal vom Glauben, dass er wie ein Senfkorn ist, ein Gewächs, das kann wachsen. Ein paar Jahre ist es zurück, da haben wir mal auf allen Plätzen ein Senfkorn ausgelegt. Das ist natürlich völlig übersehen worden. Aber ein paar Wochen später, jemand hat tatsächlich sein Senfkorn irgendwo in der Hosennaht noch gefunden, da rausgepult oder unterm Stuhl, wo es runtergerutscht war, das mitgenommen, hat das eingepflanzt, richtige Umgebung geschaffen und dann ist da eine Pflanze rausgewachsen. Also auch als zweites Bild, also so erstes Bild eher aus der Küche, was für Zutaten braucht dieser Glaube? Anderes Bild, was für ein Klima, was für eine Umgebung braucht dieser Glaube. Sehr spannend. Erstens Mitgefühl. Da ist ein leidender Mensch, dieser Junge oder dieser Heranwachsende mit dieser Erkrankung, mit diesem dämonischen Schatten im Leben. Und offensichtlich hatten die Jünger, die zuerst konfrontiert waren mit dieser Not, Mitgefühl. Können wir uns schon mal merken. Erste Zutat, wichtige Zutat, Mitgefühl. Ein Leid wahrnehmen, sehen, sich betreffen lassen. Nicht einfach nur dankbar nicken, was bin ich froh, dass ich das nicht habe, sondern sich berühren lassen von einem Leid. Erste Zutat. Zweite Zutat, Hilfsbereitschaft. Die Jünger wollen tatsächlich helfen und auch der Familie. Die Familie soll Hilfe erfahren. Man will auch den Angehörigen helfen. Mitgefühl, es bleibt nicht beim Gefühl. Es wird eine Bereitschaft zur Tat, zur Intervention, wenn man so will, ergänzt sich, kommt dazu. Dann drittens Erwartung. Es ist tatsächlich Erwartung da, dass dieses Kind, dass diese Person geheilt werden kann. Ja? Man könnte jetzt bei Mitgefühl und Hilfsbereitschaft könnte man auch sagen, wir gründen jetzt ein Team und machen ein Versorgungsnetz für diese Familie, wir machen einen Bereitschaftsdienst, dass immer einer aufpasst auf den Knaben. Alles gut, da ist Mitgefühl da, da ist Hilfsbereitschaft da und Tatkraft da. Das ist super. Aber bei dieser speziellen Art von Glauben ist etwas anderes da. Nämlich wirklich, dass man ernst damit macht, Gott kann helfen. Gott kann helfen, Gott kann eingreifen. Dann jetzt überraschenderweise nächste Zutat, Versagen. Versagen. Zutat, Versagen. Klima, Niederlage, Versagen. Gehört auch dazu. Die ersten drei waren eher so positiv. Da würden wir sagen, klar, das ist Glaube, Mitgefühl, Hilfsbereitschaft, dass wir etwas erwarten, dass wir Gott etwas zutrauen, dass er eingreifen kann. Aber dieses Versagen, das gehört auch dazu. Und mein Empfinden ist, es ist tatsächlich auch eine notwendige Zutat. Versagen der Jünger, Versagen der Kirche, dann Demütigung. Die hilfsbereiten Jünger, die Mitgefühl hatten, die Großes von Gott erwartet hatten, die mit ihren Grenzen und mit ihrem Versagen konfrontiert waren, sie erleben auch noch eine Demütigung, und zwar durch Jesus. Jesus sagt zu den Jüngern, wie lange muss ich euch noch ertragen? Also ich finde das jetzt nicht gerade seelsorgerlich. Ja? Also wenn ich sehe, dass jemand in seinem Glauben vor die Wand gefahren ist, ich sage dem nicht, wie lange soll ich dich noch ertragen? Das wäre irgendwie, weiß ich nicht. Ich kann mich auch immer noch nicht dazu durchringen. Ihr könnt also beruhigt sein, wenn ihr das Gespräch mit mir sucht. Keine Ahnung, also man muss bei Jesus, bei Gott mit allem rechnen, aber sind echt harte Worte. Wie lange muss ich euch noch ertragen? Ja, das sagst du normalerweise als freundlicher, liebevoller, christlicher Mitmensch, sagst du das nicht deinem Mitmenschen. Jesus sagt hier, wie lange muss ich euch noch ertragen? Und dabei geht es um diesen Punkt auch Kleinglauben, Unglauben. Also ich reihe es mal ganz bewusst ein in diese Zutaten. Es wird richtig unangenehm, ja? Also wir gehen dahin, wo es weh tut. Ne? Fußball sagt man das manchmal, dahin gehen, wo es weh tut, sagt der Coach in der Pause seiner Mannschaft. Ihr müsst dahin gehen, wo es weh tut. Also ihr müsst an die Grenze gehen. Und halten wir es mal unter dieser Überschrift, unter diesem Gesichtspunkt fest. Dieser Glaube entsteht offenbar in Situationen von Überforderung und von Demütigung. Machen wir weiter. Wir sehen uns jetzt dieses Wort ganz genau an, was da so alles mitschwingt in dieser Jahreslosung. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Also ich habe folgende vier Punkte entdeckt, die da mitschwingen. Einmal schonungslose Ehrlichkeit. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Also der Mann, der Vater, der diesen Satz sagt, der Vater des Sohnes, er sagt, hilf meinem Unglauben. Er bekennt, er gesteht ein, ich bin hier total an einer Grenze und ich weiß gar nicht, wie ich hier glauben kann. Dann blanke Nervenenden. Wenn wir diesen Satz, diese Jahreslosung angemessen sagen wollen, dann müssen wir sie schreien. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, war ein Schrei. Das war nicht irgendwie so in Glaubenslaborbedingungen. Wie kann man Glauben züchten? Glaubenslabor. Da schreist du nicht rum, also in der Wissenschaft und so, da analysierst du, da machst du Notizen, stellst du Beobachtungen an, machen wir jetzt auch. Aber dieser Glaube, der entsteht offenbar in einer absoluten Grenzsituation, wo jemand schreit, vor Hilflosigkeit schreit. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Dann Verantwortungsübernahme. Vorher hat dieser Mann, dieser Vater zu Jesus gesagt, hilf, wenn du kannst. Das ist Verantwortungsübergabe. Natürlich, der überforderte Vater, der müde Vater gibt diese Last, diese Aufgabe Jesus. Hilf, wenn du kannst. Und Jesus antwortet, alles kann, wer glaubt. Du fragst mich, ob ich kann. Alles kann, wer glaubt. Also Jesus spielt ihm den Ball wieder zurück und sagt ihm, du bist gefordert mit deinem Glauben. Heikel, ich weiß, es ist heikel. Aber wir sind einfach bei dem, was dieser Bericht sagt. Versuchen da nichts auszusparen. Der Mann übernimmt jeweils Verantwortung. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Er ist wieder bei sich. Er ist nicht du, Jesus oder vielleicht die Jünger. Er schiebt hier Verantwortung nicht ab, sondern er versucht, so gut er kann, sich zu beteiligen, mit Jesus zu interagieren, Verantwortung zu übernehmen. Er schaut nicht mit verschränkten Armen zu und er weiß, dass er in dieser Situation nicht mit verschränkten Armen zuschauen kann, sondern er weiß, dass er beteiligt ist. Er übernimmt Verantwortung und er ist lernbereit. Er hört von Jesus, alles kann, wer glaubt. Und er signalisiert, wenn es irgend geht, ich will irgendwie glauben, ja. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Dann letzte Zutat, scheinbare Niederlage. Es kommt, es wird nochmal richtig laut. Der Junge, der Patient hat einen Anfall, es wird laut, es gibt Geschrei. Jesus bedroht den Dämon, der dahinter steckt und dann liegt er wie tot da. Und die Leute fangen schon an zu reden, sagen, oh, jetzt ist er tot. Und dann nimmt ihn Jesus, oder Jesus rührt ihn an und er steht auf und dann erst wird deutlich, hier ist wirklich ein Wunder geschehen. Schauen wir es nochmal zusammen. Die Zutaten eines Glaubens, der Wunder wirkt, Mitgefühl, Hilfsbereitschaft, Erwartung, Versagen, Demütigung, dann blanke Nervenenden, schonungslose Ehrlichkeit, Verantwortungsübernahme, Willigkeit, Lernbereitschaft, scheinbare Niederlage. Also kurz gesagt, es geht wirklich durch ein Nadelöhr und es geht durch Nervenkrieg und keiner der Beteiligten bekommt hier irgendwie Haltungsnoten. Außer Jesus steht am Ende niemand irgendwie gut überzeugend da. Vielleicht wirklich noch am sympathischsten, weil er so ehrlich ist, dieser Vater, der sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich habe es für mich in einem Satz zusammengefasst, also was ich lerne aus diesem Bericht über Glaube oder was da gemeint ist bei dieser Jahreslosung, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wenn du im Leben an eine absolute Grenze geführt wirst, wenn du im Leben an eine absolute Grenze geführt wirst, also wenn sozusagen in deinem Leben das Kind in den Brunnen gefallen ist, wenn es vielleicht eigentlich schon zu spät bist, dann heißt Glauben auf Jesus fokussiert bleiben und auch beisammen bleiben. Ja? Ich habe eben von diesem, eingangs von diesem Unmut gesprochen, wenn Dinge nicht gut laufen in Unternehmen, in Familien, in Teams, bei Projekten oder auch in Gemeinden. Wenn Dinge nicht gut laufen, dann entsteht Missmut, Ärger, Krawall, Dünnhäutigkeit, dann werden Kräfte wirksam, die eher Menschen auseinandertreiben, wenn Dinge nicht gut laufen. Und es wird echt hitzig in diesem Bereich. Es wird unangenehm und es wird hitzig, aber irgendwie bleiben doch alle dran. Die Jünger rennen nicht beleidigt weg, der Vater rennt nicht beleidigt weg. Alle bleiben dran. Sie bleiben auf Jesus fokussiert, sie bleiben an Jesus dran und sie bleiben beieinander und auch bei dieser Not. Also es hat etwas von dieser Penetranz, von diesem Aushalten. Wir bleiben beieinander, wir bleiben orientiert auf Jesus und wir halten daran fest, dass Gott hier helfen kann und dass er eine Lösung hat. Wir wissen nicht, was das Jahr bringt. Wir haben einiges geplant. Es gibt weitreichende Entscheidungen, die anstehen in diesem Jahr. Wir haben das wurde schon mehrfach erwähnt, wir haben den Ostergarten. Wir gehen da in die heiße Phase. Es geht mir so ein bisschen wie in der Adventszeit, haben wir gerade hinter uns. Aber in der Adventszeit kann man irgendwie gar nicht das neue Jahr denken. Man ist irgendwie so fokussiert auf die Feiertage und da ist man fast erschüttert, dass es danach weitergeht. So geht es im Moment ein bisschen mit dem Ostergarten. Da bin ich im Tunnel. Aber auch danach wird das Jahr weitergehen. Es werden parallel auch Sachen laufen. Manche Sachen, wie zum Beispiel der Ostergarten, die laufen rund und die werden super laufen. Aber es wird auch Sachen geben, die werden nicht so gut laufen. Und es werden Kräfte an uns persönlich wirken oder auch in unserer Gemeinde wirken, wo die Nervenenden vielleicht blank sind. Und ich möchte das mitnehmen in dieses Jahr mit euch zusammen. Auf Jesus fokussiert bleiben und auch beieinander bleiben. Ich habe euch nochmal diesen Clip mitgebracht, den habe ich am letzten Sonntag schon gespielt. Wir sind in der Nachfolge und auch in der Gemeinde, wir sind manchmal so eine Gemeinschaft von Leuten, die sich echt Flecken holen, auch manchmal große Flecken holen. Es gibt im Reich Gottes diese Momente, da musst du, da kannst du nicht einfach deine Fassung bewahren. Es gibt diese Momente, ich persönlich mag das nicht. Ich mag gerne das ruhige Leben und alles schön planen und alles diszipliniert und geordnet, alles spielt wunderbar zusammen. Das gefällt mir. Alles ist gut organisiert und so. Aber wir sehen hier, wenn wir in die Evangelien reinschauen, das Klima, in dem dieser Glaube entsteht, auf den wir alle so scharf sind, in dem wir alle so interessant sind, den gibt es nicht in Laborbedingungen, sondern den gibt es im Leben und zwar mitten im Stress, in Reibereien, in Ärger, manchmal auch in kontroversen Auseinandersetzungen. Wir denken immer irgendwie, alles, was gut ist, das muss unter Laborbedingungen irgendwie genau 79% Stickstoff, 21% Sauerstoff, die Edelgase. Es müssen perfekte Bedingungen sein, damit alles funktioniert. wir sind so ein Ingenieursvolk als Deutsche. Wir wollen irgendwie so den perfekten Besuch, Versuchsaufbau, genau, Versuchsanordnung, alles möglichst geplant. Aber im Glauben läuft es nicht so. Es läuft leider nicht so. Ich hätte es selber so gerne so. Aber dieser Glaube, den wir wirksam sehen wollen in unserer Mitte, der entsteht genau in diesen Situationen, wo Nervenenden blank liegen, wo es heiß hergeht, wo wir manchmal schreiend weglaufen wollen oder die Wände hochsteigen wollen. Das ist das Klima, in dem wir natürlich auch mal schreien, nicht nur irgendwie rezitieren oder auswendig lernen, ich glaube, hilf meinem Unglauben, sondern wo wir schreien auch. Wie, du bist nicht im falschen Film und du bist nicht verkehrt in deiner Nachfolge, wenn du in solchen Situationen landest. Wenn du im Leben in solchen Situationen landest, auch wo du merkst, jetzt muss ich echt Gas geben, jetzt ist von Gott her gerade eine Tür offen, jetzt durch. Auch wenn ich blöd aussehe. Wir sind als Gemeinde so eine Gemeinschaft von Menschen, die durchkommen und nicht unbedingt Haltungsnoten dabei immer haben. Wir feiern jetzt miteinander das Abendmahl. Ja, eine wunderbare Art, eine Gabe, die Gott uns gegeben hat, dass wir uns ganz eins machen mit Jesus. Und du bist ganz herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Genau, du sollst wissen, wenn du das Abendmahl nimmst, dann drückst du damit aus, dass du mit genau dieser Entschlossenheit bei Jesus sein willst und willst, dass er Teil deines Lebens ist, dass du zu ihm gehörst. Wir beten, wir machen eine kurze Bestandsaufnahme, wir klären unser Verhältnis zu Gott kurz in einem stillen Moment und dann feiern wir das Abendmahl.